Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christine Schenten.
Ich denke schon, dass wir hier tatsächlich an einem Moment stehen, der jetzt irgendwie auch ein Stück weit neu ist für das Völkerrecht, in der Missachtung des Völkerrechts und der offensiven Sprache, die da auch entsprechend verwendet wird. Gleichwohl ist das Völkerrecht natürlich größer. Das gibt es seit Hunderten von Jahren und das wird auch Donald Trump überdauern.
Trump will demonstrieren, wie weit er zu gehen bereit ist, seine Verachtung von Normen und Gesetzen auszutoben. Und er will auch seiner Klientel demonstrieren, dass dieser Spruch, ich setze hier Recht, nicht nur ein Spruch ist, sondern dass er auch nach diesem Spruch handelt.
Herzlich willkommen zum zweiten Gedanken, dem Debattenpodcast von Radio 3. Wir wollen diese Woche nochmal darüber diskutieren, was der US-Angriff auf Venezuela mit dem Völkerrecht der internationalen Ordnung macht. Wie stark ist das Völkerrecht noch und wie weit werden die USA noch gehen? In Grönland, in Kuba oder in Kolumbien? Und damit Sie Bescheid wissen, wir zeichnen diese Sendung am Dienstag, den 13.01. um 16 Uhr auf. Zu Gast sind heute Christoph Safferling, Professor unter anderem für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen. Das Buch der Stunde geschrieben, Ohnmacht des Völkerrechts, und er ist uns zugeschaltet aus Nürnberg. Hallo Herr Safferling.
Ja, hallo Frau Schenten.
Und der Politikwissenschaftler und Amerikanist Bernd Greiner ist ebenfalls zu Gast. Er hat gerade eine Analyse zur aktuellen Lage mit historischer Einordnung geschrieben. Weißglut, die inneren Kriege der USA. Und er ist uns zugeschaltet aus Lübeck. Auch herzlich willkommen an Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das Jahr, das hat ja quasi damit begonnen, dass die USA eine Elite-Spezialeinheit nach Venezuela geschickt, den Präsidenten Nicolas Maduro entführt haben und ihm nun in New York den Prozess machen wollen. Das war eine Aktion, die nicht abgestimmt war mit dem US-Kongress oder mit internationalen Partnern. Und es war ein Vorgehen, so scheinen sich zumindest fast alle Experten einig, das jeder völkerrechtlichen Grundlage entbehrt. Und deswegen wüsste ich zu Beginn dieser Sendung gerne nochmal von Ihnen, wie ist der Angriff aus Venezuela völkerrechtlich zu bewerten? Christoph Safferling, Sie sind der Experte.
Ja, vielen Dank, Frau Schenten. Ja, also die UN-Charta kennt in Artikel 2 Nummer 4 eben ein umfassendes Gewaltverbot. Das heißt, die Anwendung von Gewalt und Angriffe auf die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit von Staaten ist eben qua UN-Charta verboten. So, da gibt es natürlich ein paar Rechtfertigungselemente auch in der UN-Charta selbst. Zunächst einmal könnte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine entsprechende Maßnahme ja sozusagen genehmigen. Das ist aber hier nicht erfolgt. Das war entsprechend in dem UN-Gremium nicht abgesprochen. Es hätte natürlich auch niemals Mehrheiten gefunden. Und ein weiteres Moment wäre die Selbstverteidigung. Die Selbstverteidigung ist geregelt in Artikel 51 der UN-Charta. Und die setzt allerdings voraus, dass ein bewaffneter Angriff auf amerikanische Staatsgebiete in dem Falle dann vorliegen müssen oder unmittelbar bevorstehen müssen, um einen solchen Waffengang zu rechtfertigen. Also aus diesen Gründen kann man zusammenfassend jetzt eben feststellen, das Gewaltverbot wurde hier gebrochen und damit liegt ein Verstoß gegen das Völkerrecht vor.
Genau, ein solcher Angriff seitens Venezuelas auf die USA lag einfach nicht vor. Herr Greiner, sehen Sie das ebenfalls so, dass das mit dem Völkerrecht schon mal nicht zu vereinbaren war, was die USA da gemacht haben?
Also Herr Safferling hat eben das Notwendige in aller Deutlichkeit gesagt. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Dem ist so, aus der rechtlichen Perspektive, aus einer politischen Perspektive, aber auch aus einer moralischen Perspektive.
Man hat ja jetzt das Gefühl, das ist so eine Art einzigartiges Vorgehen gewesen. Aber es gibt ja auch immer wieder den Blick zurück in die Geschichte der USA, dass es eben ähnliche Vorgänge gab. Fallen Ihnen da welche ein, Herr Greiner?
Na, man kommt im Grunde genommen mit dem Aufzählen überhaupt nicht nach. Also wir müssen ja jetzt nicht ins frühe 19. Jahrhundert zurückgehen, also ins Jahr 1823, als die berühmt-berüchtigte Monroe-Doktrin formuliert worden ist. Es reicht, wenn wir uns die letzten 120 Jahre oder genauer gesagt, die Zeit nach 1945, vielleicht ist das präziser, anschauen. Nach 1945 gibt es zwei, wenn man großzügig ist, zwei amerikanische Präsidenten, die nicht eklatant gegen Völkerrecht verstoßen haben. Das war Jimmy Carter und Joe Biden. Alle anderen haben in der ein oder anderen Form gegen die eben von Herrn Saferlin genannten Kriterien verstoßen. Entweder in Gänze oder in Teilen. Und wenn wir auf Lateinamerika gucken, dann werden Sie feststellen, dass sich dort eine Intervention entweder mit Truppen oder mit Geheimdiensten oder mit beiden an die andere reiht. Also Eisenhower hat eine demokratisch gewählte Regierung 1954 in Guatemala gestürzt, unter dem Vorwand, dass wir einen Kommunisten, nun ja, Jacobo Arbenz, der da gestürzt wurde, der Staatschef von Guatemala, war ein lateinamerikanischer Sozialdemokrat, der sich erdreistet hatte, in amerikanischer Perspektive eine Landreform durchzusetzen und dabei auch einige Eigentumstitel amerikanischer Konzerne zur Disposition gestellt hat. Das setzt sich fort in späten 50er Jahren mit den Plänen zum Sturz von Fidel Castro, ebenfalls unter Eisenhower ausgearbeitet, von Kennedy geerbt. Die desaströse Intervention in der Schweinebucht, dann die Kuba-Krise als unmittelbare Folge. Lyndon Johnson hat Marines in die Dominikanische Republik geschickt, um ein zweites Kuba, wie er sagte, zu verhindern. Nixon und Kissinger haben in Chile erheblich zum Sturz von Allende beigetragen. Und. Also man kann das fortsetzen über Präsident Ford, insbesondere über Reagan und dann auch noch bis hin zu Bush Senior, der 1989-90 eine ähnliche Entführungsaktion vorhatte mit Noriega, wie das jetzt in Venezuela mit
Panama war das.
Panama, wie das jetzt in Venezuela mit Maduro der Fall war.
Mhm. Herr Saferling, oder auch an Sie beide, das heißt, die USA reihen sich da eigentlich jetzt unter Trump wieder in ihre eigene Tradition ein und gleichzeitig lesen wir überall, ist das Völkerrecht nun endgültig am Ende, verlassen wir diese Weltordnung nun endgültig, ist das ein Bruch? Wie sehen Sie das, Herr Saferling?
Ja, also ein Bruch ist es auf jeden Fall. Die Einflussnahmen, die hier Herr Greiner ja auch gerade so schön beschrieben hat, die waren teilweise auch etwas subtiler. Hier war es tatsächlich ja offensiv militärisch und mit einer, ja, wenn ich jetzt mal so platt sagen darf, auf ziemlich arroganten Verachtung für das Völkerrecht, was ja auch spätere Aussagen von Donald Trump dann noch einmal deutlich gemacht haben, wenn er eben auch in dem Interview mit der New York Times dann sagt, ja, das kümmert ihn überhaupt nicht. Er kennt nur seine eigene Moral als Gradmesser. Und in den früheren Interventionen waren auch die Bemühungen, irgendwie völkerrechtlich das Tun zu rechtfertigen, zu legitimieren, durchaus ja, sagen wir, nachhaltiger oder anständiger, als das jetzt der Fall war.
Absolut. Also das ist in der Tat, wenn wir auf Trump blicken und auf die moralische Seite, eine, ja, ich will jetzt diese Vokabel nicht verwenden, aber es gibt im Moment keine bessere Zeitenwende. Mhm. Ja? Das war in der Tat ein Bruch. Alle früheren Regierungen, da würde ich Herrn Saferling zustimmen, die faktisch Völkerrecht ausgehebelt haben, haben sich natürlich immer noch bemüht, einen Mantel der Legitimation, um das Ganze zu geben und es irgendwie mit Selbstverteidigung oder kommunistischer Bedrohung oder weiß der Teufel was zu begründen. Und Trump sagt, Völkerrecht ist mir egal. Ich bin derjenige, der hier Recht setzt. Und alle anderen haben sich nach meinen Kodizes zu richten. So etwas hat bei allem, was sie sonst auf dem Kerbholz haben, kein amerikanischer Präsident vorher je gemacht.
Aber ist es dann am Ende Trump, der darüber entscheidet, ob wir dem Völkerrecht vertrauen können oder nicht? Also ist das Völkerrecht nicht eigentlich eine größere Instanz als Trump? Also ich finde die Kommentare aktuell sehr, sehr pessimistisch, dass man jetzt wirklich sagt, wir stehen jetzt hier wirklich am Scheidepunkt des Völkerrechts und wir müssen sehen, was die Zukunft bringt. Aber eigentlich sind das ja zwei voneinander getrennte Dinge, Herr Saferling.
Ja, also ich denke schon, dass wir hier tatsächlich an einem Moment stehen, wie es Herr Greiner ja auch gerade beschrieben hat, der jetzt irgendwie auch ein Stück weit neu ist für das Völkerrecht in der Missachtung des Völkerrechts und der offensiven Sprache, die da auch entsprechend verwendet wird. Gleichwohl ist das Völkerrecht natürlich größer. Das gibt es seit Hunderten von Jahren und das wird auch Donald Trump überdauern, also wenn ich es mal so ausdrücken darf. Aktuell leidet es halt, aber das ist auch nichts Neues für das Völkerrecht unter Missachtung. Es hat immer wieder solche Phasen gegeben, in denen es dann in der Geschichte der Menschheit diese großen Katastrophen gegeben hat und eklatante Missachtungen des Völkerrechts passiert sind und nach Beendigung dann auch möglicherweise von kriegerischen Auseinandersetzungen gab es dann aber immer sozusagen die vernunftgetragenen Aufbruch hin zu neuen Regelungen. Also wenn wir natürlich auch auf die Ordnung, der wir ja jetzt noch angehören, nach dem Zweiten Weltkrieg gucken. Ja, das war ja eben auch die Gründung der Vereinten Nationen und die Entwicklung des Völkerstrafrechts im Nürnberger Prozess und so. Das waren ja alles Reaktionen auf die Aggression Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und die unglaublichen Verbrechen, die da begangen worden sind. Also da geht das Völkerrecht dann gestärkt letztlich aus so einer Katastrophe hervor. Und ich gehe mal davon aus, habe die Hoffnung, dass das am Ende jetzt dann auch so sein wird. Wir dürfen halt, also wir jetzt als diejenigen, die an das Völkerrecht glauben und diese regelbasierte Ordnung, wie wir das ja auch häufig so nennen, durchsetzen wollen, dürfen nicht das zulassen, dass eben so über Völkerrecht gesprochen wird. Wir müssen klar sagen, das ist ein Bruch des Völkerrechts und es lässt sich nicht rechtfertigen und wir wollen nicht, dass so mit Völkerrecht umgegangen wird. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass hier kein Zweifel aufkommt, wer an das Völkerrecht glaubt.
Mhm, aber gleichzeitig passiert das ja nicht unbedingt. Also wenn wir uns die Reaktion zum Beispiel von Bundeskanzler Merz oder Außenminister Wadephul anschauen, dann sagen sie ja eben, dass der Fall Venezuela komplex sei. Natürlich hätten Merz und Wadephul da auch direkter agieren können. Trotzdem darf man ja auch nicht vergessen, dass wir eben in Abhängigkeit von den USA leben. Das ist einfach so. Und deswegen ist das ja vielleicht auch verständlich, dass dann eben doch nicht dieses klare Veto kommt.
Den Ball können wir vielleicht später nochmal aufnehmen. Also die Stellungnahme von Merz und einigen Kabinettskollegen. Was mich viel mehr irritiert in der ganzen Diskussion, ist nicht so sehr die Rücksichtnahme, aus welchen Gründen auch immer, auf Merz, sondern so ein gewisser Attentismus, so eine gewisse, ja, fast nihilistische Positionierung von einigen intellektuellen, zeitgenössischen Beobachtern, Beobachterinnen der aktuellen Entwicklung, die sich mehr oder weniger resignativ diesem Narrativ hingeben. Nun ja, das Völkerrecht ist im Moment zahnlos, was sollen wir machen? Es ist irrelevant. Einige bezeichnen es sogar als eine Norm für Schönwetterzeiten. Und sie vergessen darüber, wofür dieses Völkerrecht eigentlich steht. Es ist im Grunde genommen doch die Wahrung eines zivilisatorischen Minimums. Es ist doch entstanden, Safferling hat es eben beschrieben, nach den großen Einschnitten, nach den Katastrophen, nach den Menschenrechtsverletzungen dieses Jahrhunderts. Und diese Seite der Geschichte zu vergessen und sich jetzt im Grunde genommen fast resignativ in dieser Entwicklung, ich will nicht sagen zu fügen, aber sich ihr gegenüber zu verhalten, als hätte man keine Einspruchmöglichkeiten, das gibt mir doch schon zu denken. Denn dieses Völkerrecht braucht lautstarke Hüter. Lautstarke Hüter, die an diese rechtlichen Normen erinnern, die an ihnen festhalten, die sie verteidigen und im Kern sagen, was es ist. Eine der Grundlagen zivilen Zusammenlebens.
Es gibt beispielsweise Stimmen wie den Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der sagt seit Jahren, es sei völlig uninteressant, was das Völkerrecht dazu sagt. Entscheidend ist, ob es einen gibt, der das Völkerrecht durchsetzt. Meinen Sie damit solche Positionen?
Ich meine damit solche Positionen, ja. Sich darauf zurückzuziehen und sagen, wer setzt es durch, ist das eine. Aber das ist eine Form der Selbstpositionierung, einer Defensive, mit der ich nicht viel anfangen kann, selbst wenn man sagt, es gibt im Moment keinen internationalen Akteur, der das durchsetzt, ist es doch sozusagen auch eine politische Selbstverpflichtung zu sagen, selbst wenn es diesen Akteur im Moment nicht gibt, erinnern wir daran, dass es einen solchen Akteur zu geben hat und setzen alles daran, dieses Völkerrecht nicht als billige Fassade für schönere Zeiten zu relativieren. Es ist kein Stück, ja.
Wenn ich mich da kurz einmische, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man auch versteht und auch ein Stück weit akzeptiert, dass der aktuelle Stand des Völkerrechts ja tatsächlich in dem Bereich der Durchsetzung defizitär ist, nicht? Wir haben kein Gremium, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hätten wir, aber der ist von seiner ganzen Struktur her ja ausgerichtet auf die geopolitische Lage 1944 aktuell dysfunktional, der ist nicht handlungsfähig. Das war schön gedacht, das funktionierte aber nicht. Also das Völkerrecht hat ein Durchsetzungsdefizit, aber das ist aktuell jedenfalls auch eines der Spielregeln. Ja, das ist halt so. Das bedeutet, dass wir daran weiterarbeiten müssen, dass es vielleicht Institutionen gibt, die dann besser funktionieren als aktuell der Sicherheitsrat. Aber wir dürfen jetzt hier nicht in Nihilismus verfallen, da gebe ich Herrn Greiner vollkommen recht, sondern im Gegenteil, wir müssen mit Werf eben aufstehen und das Völkerrecht verteidigen. Und was wir auch nicht übersehen dürfen, dass wir ja tatsächlich spätestens seit Ende des sogenannten Kalten Krieges 89-90 ja wirklich in diesen dann folgenden 10, 15 Jahren unglaubliche Schritte vorangegangen sind. Also es sind ja in völkerrechtlicher Basis wie Lichtgeschwindigkeit, die wir vorangeschritten sind mit der Wiederbelebung und der Wiederbetonung der Menschenrechte in der Wiener Konvention 1993 und dann die internationalen Strafgerichtshöfe bis hin dann zu der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs. Das ist einzigartig, auch wie wir heute ja über Rechtsbrüche reden. Das haben wir vorher noch nie in dem Maße gemacht. Sobald ein Krieg anfängt, fangen wir an, über Recht zu reden und strafrechtliche Maßnahmen zu fordern. Das ist einzigartig. Da sind wir unglaublich weit vorangegangen. Und das, was wir uns erarbeitet haben in den letzten Jahrzehnten, das dürfen wir jetzt nicht aufs Spiel setzen, sondern weiter an diesen Institutionen arbeiten und die wir haben verteidigen.
Ja. Und als Historiker muss ich an dem Punkt nur sagen, das zeigt doch, was historisch möglich ist. Die 1990er Jahre, auf die Herr Safferling, glaube ich, eben anspielt, das ist ja nicht das finstere Mittelalter, ja, das ist ja nicht Lichtjahre entfernt. Hier zeigt sich, wie innerhalb weniger Jahre den entsprechenden politischen Willen und auch die politischen Möglichkeiten vorausgesetzt, etwas, was vor dem fast undenkbar war, durchgesetzt werden konnte. Unter Beteiligung jetzt nicht nur von Regierungen, sondern auch gestützt auf eine breite Resonanz in der Zivilgesellschaft, von Intellektuellen, von Rechtswissenschaftlern und so weiter und so fort. Das im Blick zu behalten, ist, glaube ich, eine gute Selbstimmunisierung gegen diese resignativen Tendenzen.
Aber dann lassen Sie uns gerne mal über die Reaktion sprechen, die Sie sich jetzt vielleicht wünschen würden von Deutschland, von der EU, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, auf Seiten der USA haben wir es jetzt nicht nur mit Trump zu tun, sondern auch mit Menschen wie zum Beispiel dem Trump-Berater Stephen Miller. Das ist ein ausgewiesener Rechtsextremist und der hat auf CNN gesagt, wir leben in einer Welt, die mit Stärke, Kraft und Macht regiert wird und nicht mit internationalen Nettigkeiten. Und damit meint er sehr wahrscheinlich das Völkerrecht und ja, stuft es quasi herunter zu einer internationalen Nettigkeit. Also wie müssen Deutschland und EU darauf reagieren, ohne zu sagen, die Lage ist komplex? Herr Safferling.
Ja, also ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, dass wenn solche Dinge passieren, die einen ja auch erstmal irgendwie überraschen und sprachlos machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als Sie am 3. Januar aufgewacht sind. Ich habe jedenfalls gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und dass man dann als Politiker oder auch Chefdiplomat der Bundesrepublik Deutschland da vielleicht erstmal vorsichtig ist in seinen Aussagen, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür. Gleichwohl muss man dann nach einer gewissen Zeit der Ordnung und der Reflexion vielleicht schon, glaube ich, deutlich werden als Europäische Union und auch als Bundesrepublik Deutschland, dass wir hier eine Schwelle deutlich überschritten sehen und die Einhaltung des Völkerrechts einfordern. Also das ist zwingend erforderlich und ich sehe tatsächlich, dass das nicht in dem Maße passiert, wie ich mir das wünschen würde, um hier einfach deutliches Zeichen zu setzen, denn in der Tat, aktuell jedenfalls aufgrund der Defizite der Institutionen, die wir schon kurz besprochen haben, gibt es jetzt kaum eine andere Möglichkeit, als eben politisch hier deutlich Stellung zu beziehen, zu sagen, so ist das völkerrechtlich nicht und wir behalten uns vor, dann eben hier auch möglicherweise Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung des Völkerrechts dann fordern.
Aber was wären das für Maßnahmen?
Naja, man könnte natürlich schon an irgendwelche Sanktionierungen seitens der EU denken, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist jetzt klar gegenüber den USA nicht vorstellbar, weil da viel zu viele Verbindungen da bestehen. Aber gegenüber Russland macht man das ja. Mhm. Ne?
Ja, Herr Greiner, ich würde gerne zu Ihrem Punkt gleich noch was sagen, Herr Safferling. Aber Herr Greiner, ich würde gerne einmal noch Ihre Position hören, was Sie sich denn wünschen würden von der Bundesregierung, von der EU als Reaktion.
Also was ich mir wünschen würde, ist
relativ kurz gesagt, eine offensive Verteidigung der Prinzipien des Völkerrechts ohne Wenn und Aber, auch unter Verweis auf die historischen Leistungen, die mit diesem Instrumentarium bisher erbracht worden sind.
Mhm. Und ich, dann nochmal, also wie kann diese Verteidigung aussehen?
Ja, wenn man das macht, zieht man automatisch den Vorwurf auf sich. Nun ja, das hört sich alles gut an, aber die Welt ist nicht nach Pippi Langstrumpf-Fasson zu gestalten. Und wer Realpolitik betreibt, muss sich anderen Kriterien unterwerfen. Davon bin ich nicht überzeugt. Ich halte nichts von diesem Entweder-Oder-Denken. Man kann diese Verteidigung des Völkerrechts sehr deutlich formulieren und gleichzeitig Wege aufweisen, wie Europa nicht nur seine juristische Selbstpositionierung, sondern auch seine wirtschaftliche und politische Stärke ins Spiel bringt. Das ist ein dickes Brett, das kann, die ganzen Defizite, die es auf diesem Terrain gibt, kann man nicht von heute auf morgen aus der Welt schaffen. Aber mal offensiv daran zu gehen, Vorsorge dagegen zu treffen, dass man, wie man sich aus dieser amerikanischen Umklammerung der wirtschaftlichen und militärischen Abhängigkeit löst, wäre schon ein Schritt dahin, am Ende dieses Weges auch ein anderes Verständnis von Völkerrecht wieder zu etablieren. Mhm. Ja, das ist jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage gewesen, Frau Schenten, aber ich meine, ja.
Man muss natürlich Mittel und Wege finden, darauf zu reagieren. Und ich fand jetzt den Punkt von Herrn Safferling auch spannend, weil er eben Russland ins Spiel gebracht hat. Wir sanktionieren Russland zu Recht, trauen uns das bei den USA nicht, weil wir da in Abhängigkeiten sind. Wir haben natürlich auch Jahre gesehen, wo wir uns auch nicht getraut haben, Russland zu sanktionieren. Und dann wissen wir, was daraus geworden ist. Wir haben in der vergangenen Folge vom Zweiten Gedanken schon einmal über das Thema Völkerrecht diskutiert, da noch ein bisschen mehr mit Blick auf Belarus. Und da kam eben auch die These auf, dass Putin jetzt eigentlich gestärkt wurde durch die Aktion der USA, denn er sieht jetzt eben, auch die USA entscheiden sich wieder für diesen Weg, die Macht des Stärkeren, das ist ja auch das, was ich mache, also eine quasi Legitimation von dem, was Russland gegen die Ukraine macht. Würden Sie auch sagen, dass Russland jetzt durch das Vorgehen der USA gestärkt wurde?
Naja, also ich meine, Putin macht ohnehin, was er will. Also der braucht jetzt nicht noch eine zusätzliche Infusion, um seinen Kriegskurs und alles andere, was er so auf der Agenda hat, durchzusetzen. Aber es ist meines Erachtens ein deutlicher ideologischer Punktsieg für ihn. Es wurde ihm dieses Argument auf dem Silbertablett dargebracht. Er kann jetzt immer sich entspannt zurücklehnen und sagen, was wollt ihr mit euren Appellen an meine Adresse? Ich soll mich an übergeordnetes Recht halten, wenn diejenigen in eurem eigenen Lager, die dort das Sagen haben oder die Vormacht sind, sich ebenfalls nicht daran halten. Das gilt im Übrigen nicht nur für Putin, sondern auch für Xi in Peking. Ja? Das ist von der Bilanz her natürlich erstmal eine desaströse Zwischenbilanz. Aber auch kein Argument, dass Europa, das immerhin einen der größten Wirtschaftsräume dieser Erde repräsentiert, den Kopf in den Sand steckt oder sich verhält wie das Kaninchen vor der Schlange.
Mhm. Wir sprechen ja auch schon seit Monaten eigentlich darüber, dass die EU souveräner auftreten muss. Und man fragt sich immer, was muss eigentlich alles noch passieren, damit das endlich geschieht und entschiedener durchgeführt wird. Und jetzt stehen wir in der US-Politik auch nicht nur vor dem Angriff auf Venezuela, sondern wir haben eben auch neue Drohgebärden. Wir haben jetzt ganz aktuell Grönland natürlich. USA und Dänemark sprechen darüber, wie mit Grönland weiterverfahren wird. Dann haben wir ganz aktuell den Fall Iran. Da hat Trump ja auch gesagt, wenn es weiter so ein unglaublich gewalttätiges Vorgehen gegen die Demonstrierenden gibt, dann würde man eingreifen wollen. Alles ist ja auch immer so ein bisschen mit Dilemmata verbunden, weil man natürlich sagt, ja, das muss aufhören, was da im Iran passiert. Aber ein US-Einschreiten wäre vielleicht auch nicht die richtige Idee. Das will ich jetzt eigentlich von Ihnen wissen, Herr Safferling. Mhm. Wenn die USA weitermacht, weiter Weltpolizei spielt, schauen wir vielleicht mal konkret auf den Iran zu Anfang. Wäre das ein Fehler?
Also wie ich ja eingangs schon sagte, Was Venezuela anbelangt, haben wir einen völkerrechtlichen Bruch, eine Verletzung des Gewaltverbots. Und zunächst einmal wäre jetzt natürlich eine Intervention, eine Bombardierung von Zielen im Iran etc. wäre natürlich auch ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Jetzt könnte man in diesem Fall des Iran schon einen Rechtfertigungsmoment hier ins Spiel bringen, und es ist die sogenannte humanitäre Intervention. Also wenn in diesem Maße, wie wir das jetzt im Iran vermeintlich, ne, wir haben ja so unglaublich viel Information nicht, was da gerade passiert, aber wenn da wirklich Hunderte von Demonstrantinnen und Demonstranten hier erschossen werden durch die Sicherheitskräfte, dann haben wir schon eine wirklich absolute humanitäre, menschenrechtliche Notlage. Und eine solche mit Waffengewalt von außen zu beseitigen, dafür gibt es Andeutungen im Völkerrecht, dass das möglich ist. Das ist ein umstrittenes Konzept.
Ist aber das in der Vergangenheit eigentlich schon mal passiert?
Das ist häufiger passiert. Wir haben da historische Beispiele von auch Indien und Bangladesch. In letzter Fall war die NATO-Bombardierung im Kosovo 1998, in der eben auch mit dem Argument, hier Menschenleben retten zu müssen vor der unmittelbaren Bedrohung, dann Bombardierungen Belgrads ja durchgeführt worden sind. Das ist umstritten, aber es ist sicherlich ein Moment, dass man hier diskutieren kann, diskutieren muss. Und dann könnte man in den Iran tatsächlich, könnte man da mit Waffengewalt versuchen, das Regime abzuhalten, davon weiterhin auf diese Art und Weise gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorzugehen.
Und Herr Greiner, wahrscheinlich würde das ja die Lage der USA auch schon wieder verändern in eben dieser Rolle des Weltpolizisten. Wir haben Venezuela auf der einen Seite, wir sprechen gleich auch noch über Grönland und dann Iran, wo man es vielleicht sogar völkerrechtlich rechtfertigen könnte. Was ist Ihre Meinung dazu?
Man könnte es im Prinzip, obwohl es sehr, sehr dünnes Eis ist, in der eben von Herrn Seferling beschriebenen Weise legitimieren. Politisch fände ich das die schlechtestmögliche Variante. Ja. Denken Sie an den Attentismus, an die Zurückhaltung, an die Absage diesbezüglicher Interventionen, humanitärer Interventionen, Duty to Protect in Jemen ja? oder im Sudan. Sudan ist vielleicht noch ein krasseres Beispiel, wo aus geopolitischen Erwägungen und aus Rücksichtnahmen, die wir jetzt hier nicht im Einzelnen diskutieren müssen, eine solche Intervention unterblieben ist und wirklich Hunderttausende massakriert wurden und immer noch massakriert werden. Mit Blick auf Iran sind die Optionen, die sich Trump da im Moment zurechtlegt, die haben doch nichts zu tun sozusagen mit Rücksichtnahme auf die dort Demonstrierenden. Das ist Geopolitik im Ping-Pong-Spiel mit Netanyahu, der da eine ganz andere Vision der Neuordnung des Nahen Ostens vor Augen hat. Und das würde meines Erachtens eine solche Form der Intervention noch mal zusätzlich komplizieren oder nicht gerade legitimieren.
Zeigt auch noch mal, es kommt dann auch nicht nur aufs Völkerrecht an, sondern natürlich auch auf die politischen Konsequenzen. Ich finde es fast ein bisschen müßig, die ganzen Länder durchgehen zu müssen, die USA jetzt gerade irgendwie angeht. Aber wir müssen auf jeden Fall, ich habe in der Anmoderation ja auch schon Kuba und Kolumbien genannt, ich glaube, das schaffen wir jetzt gar nicht, aber Grönland anschauen. Denn das ist auch aktuell, betrifft uns hier in Europa natürlich auch irgendwo unmittelbar. Denn über Dänemark gehört Grönland auch zur NATO und nun sagen die USA eben, wir müssen Grönland besitzen, um die Sicherheit dort zu gewährleisten, die Sicherheit in der Arktis zu gewährleisten. Was erwarten Sie da? Vielleicht mal so gefragt, Herr Seferling.
Ich hoffe mal, dass Herr Greiner mir das vielleicht erklären kann, denn ich kann mir das nicht erklären, denn ich meine, man kann ja doch in der NATO sich auf alle möglichen Dinge verständigen. Und natürlich hat jedes NATO-Land ein Interesse an der Sicherheit in dieser Region, auch aufgrund natürlich des Klimawandels und der neu entstehenden Passagemöglichkeiten und auch der Sicherheitsaspekte, die damit verbunden sind. Da kann man sich doch drauf verständigen. Da muss doch niemand hier Grönland besetzen. Ich kann mir das nicht erklären.
Herr Greiner, erklären Sie es uns.
Tja, das ist so die 1-Million-Dollar-Frage. Wenn ich Ihnen jetzt die schlussendliche Antwort gebe, gebe ich Ihnen gerne meine Bankverbindung. Also das immer wieder vorgebrachte Argument, Sicherheitsfragen, da gibt es einen schönen amerikanischen Begriff für, der heißt Bullshit. Das ist einfach Unfug. Ja? Ich kann mir das nur annäherungsweise so zurechtlegen, wenn man jetzt nicht Trump psychologisieren will, dass er als Immobilienunternehmer immer irgendwelche neuen Besitzungen da arrondieren muss. Wenn man diese Seite mal nicht berücksichtigt, fällt mir ein politisches Argument ein, das es vielleicht halbwegs plausibel macht. Er ist ja angetreten mit dem Versprechen, das verhasste liberale System, das ist ungefähr eine Zitat, wörtliches Zitat von ihm, einzureißen, kaputt zu machen. Mhm. Und darunter versteht er nicht nur die Innenpolitik, darunter versteht er nicht nur die Demokraten, die er als Sachwalter von Liberalismus und staatsinterventionistischen Praktiken sieht. Nein, das bezieht er auch auf die Außenpolitik. Und wer so denkt, der hat natürlich a priori eine Aversion gegen das, was internationale Diplomatie ausmacht. Verständigung, Aushandlungsprozesse, Ausgleich von Interessen.
Kompromisse.
Und ich glaube, er will an diesem Beispiel Grönland noch einmal demonstrieren, wie weit er zu gehen bereit ist, seine Verachtung von Normen und Gesetzen auszutoben. Und er will auch seiner Klientel demonstrieren, dass dieser Spruch, ich setze hier Recht, nicht nur ein Spruch ist, sondern dass er auch nach diesem Spruch handelt. Dass er ad oculos der Weltöffentlichkeit demonstrieren kann, nichts kann mich aufhalten und ich werde vor nichts Halt machen. Das ist jetzt möglicherweise eine unbefriedigende Erklärung. Mir fällt keine bessere ein. Sie würde im weitesten Sinne zu seinem Mindset, also zu der Art und Weise, wie er die Welt betrachtet und welche Konsequenzen er aus dieser Betrachtung zieht, passen.
Trotzdem frage ich mich an der Stelle, ist das eigentlich das, was die US-Wählerinnen und Wähler von Trump wirklich erwarten? Weil wir sehen ja auch gerade eigentlich eine Abkehr von der America-First-Politik, die er im Wahlkampf noch versprochen hat. Er hat ja auch gesagt, er will sich eigentlich nicht mehr einmischen in die Kriege im Ausland. Und jetzt tut er eben genau das und auf eine Art und Weise, die eigentlich fast nicht mehr zu fassen ist. Also wir haben, ich glaube, dieses Jahr im November sind die Midterms. Man spricht ja so ein bisschen davon, dass das dann so vielleicht der erste Test wird für Trump, wie seine Wähler denn wirklich die Strategie betrachten. Herr Greiner, würden Sie sagen, das ist auch das, was die Trump-Wähler wollen?
Da bin ich mir unsicher. Also klar, auf der einen Seite hat er versprochen, keine Intervention in ausländischen Konflikten. Aber auf der anderen Seite hat er auch immer zu verstehen gegeben, und das hat großen Anklang gefunden, Amerika groß zu machen, heißt andere klein zu machen. Und das ist ja schon sozusagen die Architektur seines berühmt-berüchtigten Buches The Art of the Deal. Normverletzung durch Erpressung und Durchsetzung der eigenen, fast mit mafiösen Praktiken, der eigenen Interessen auf dem Weg der Erpressung. Das kommt an. Und mit Blick auf die Midterms, da würde ich auch jetzt mal an der Stelle nicht so optimistisch in die Zukunft gucken, wie einige Beobachter das tun. Denn er ist auch auf diesem Terrain auf bestem Weg, Recht und Gesetz zu brechen. Mhm. Also die Art und Weise, wie er jetzt im Vorwege schon, also Monate vor dem Urnengang, versucht, bestimmten Bevölkerungsgruppen ihr Wahlrecht de facto zu entziehen, indem er Hürden für die Stimmabgabe aufbaut und. Das reiht sich ja auch mittlerweile wie an einer Perlenschnur aneinander. Das sind, korrespondierend zu der Verachtung des Völkerrechts, Verachtungen des inneren Rechtsgefüges, die durchaus ihren Effekt haben können bei diesen Midterms. Wir werden es sehen. Mhm. Wir wissen es bisher nicht, aber er macht diesen Versuch.
Ja, Herr Safferling, jetzt sind Sie nicht der ausgewiesene US-Experte, aber Sie kennen sich natürlich mit Strafrecht aus. Ja. Und man fragt sich ja auch immer, wo ist eigentlich die US-Justiz? Also Trump ist sich ja sehr sicher eigentlich, dass die dahinter ihm steht. Würden Sie sagen, die Gewaltenteilung in den USA hat sich mit diesem ja doch sehr zurückhaltenden Vorgehen der Justiz schon erledigt?
Ja, es ist ein bisschen ambivalent. Also ich würde nicht sagen, dass das Justizsystem in den USA jetzt irgendwie erledigt ist, die dritte Gewalt verschwunden ist. Aber natürlich haben sich da erhebliche Veränderungen eingestellt, dem eben auch die Besetzung des Supreme Courts jetzt doch mit vielen Trump-Anhängern vielleicht sogar erfolgreich war. Also man sieht da schon eine Veränderung und da ist viel auch dadurch zerstört worden an Vertrauen in das Justizsystem, in dem ja Trump auch da eine völlige Verachtung und für entsprechende Justizentscheidungen ja an den Tag legt. Ich meine, wenn es ihm nicht passt, dann hält er sich halt nicht dran. Das ist ein unglaubliches Spiel mit dem Feuer, was er da betreibt, denn dieses Vertrauen in den Rechtsstaat und der Rechtsstaat basiert auf Vertrauen und gerade auch auf Vertrauen gegenüber einer korruptionsfreien, unabhängigen Justiz. Ja. Mhm. Wenn man damit spielt, dann verspielt man eine ganze Menge an demokratischer Substanz.
Mhm. Herr Greiner, was sagen Sie dazu, also die Rolle der US-Justiz aktuell?
Das ist meines Erachtens der neuralgische Punkt, indem er auf die beschriebene Weise mit Justiz, mit Richtern, mit Verfahren, anhängigen Verfahren umgeht, stellt er das Vertrauen in das Justizwesen zur Disposition und beschädigt damit eine tragende Institution der Demokratie. Und dieses Vertrauen in Institutionen, das mal mit der Abrissbirne beschädigt worden ist, wieder aufzubauen, ist eine politisch unglaublich schwierige Aufgabe, die Jahre, wenn nicht Jahrzehnte erfordert. Wer Demokratie in dieser Weise, ja, um im Bild zu bleiben, mit der Kettensäge zu Leibe rückt, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, an einer Alternative, nämlich an einem ausgewiesen autoritären System zu basteln und diesen autoritären Zeitenwandel zu wollen. Hm. Und auf diesem Weg ist Trump, und dazu gehört eben auch die Art und Weise, wie er im Inneren wie im Äußeren mit Justiz umgeht.
Aber was macht das dann genau mit den USA im Inneren? Also vielleicht auch nochmal auf die Wählerinnen und Wähler bezogen. Wir müssen auch noch auf Minnesota schauen, auf Minneapolis und das Vorgehen der Einwanderungsbehörde Immigration and Customs Enforcement, also ICE, die eben die Amerikanerin Renee Nicole Good erschossen haben, beziehungsweise ein Beamter hat sie erschossen und Zeugen haben das beobachtet und widerlegt, dass dieser Beamte aus Notwehr gehandelt hat. Seitdem gibt es Proteste. Es gibt ja auch immer wieder diese Gegenbewegungen, diese zivilen Gegenbewegungen in den USA gegen Trump. Und wir sehen auch immer wieder, wie da Menschen aufstehen, mutig sind. Wo, glauben Sie, steuert die USA da gerade im Inneren hin? Also prallt das alles ab an Trump oder hat das irgendwann auch tatsächlich den Effekt, dass er politisch darunter leidet?
Ich glaube, interessant im Moment ist wirklich, wie viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, da wirklich aus der Deckung kommen und auf die Straße gehen. Ich habe gestern Abend mit einer Kollegin aus den USA darüber lange telefoniert und sie hat mir berichtet von diesen Initiativen in Minnesota, aber auch in Washington und so weiter. Und auf die Frage, auf meine Gegenfrage, ob es denn irgendwelche Bemühungen gäbe, diese lokalen Initiativen zu bündeln, also regional zu koordinieren oder meinetwegen auch national, um ihnen eine größere politische Durchschlagskraft zu geben, kam die sehr deutliche Antwort, nein, diese Versuche gibt es nicht und diese Unterlassung ist bewusst, weil wir Gefahr laufen, dass regionale oder nationale Koordinierungszentren erst recht zur Zielscheibe staatlicher Repression werden. Und deshalb verlassen wir uns lieber auf diese Politik des 1000-Blumen-Blühen-Lassens, die dann andererseits natürlich auch bei aller Bewunderung, dass es das gibt, eine sehr verletzliche Unternehmung ist und bleibt.
Können Sie das noch mal ein bisschen erklären, diese Politik des 1000-Blumen-Blühens?
Ja, man verlässt sich auf nachbarschaftliche Initiativen, man verlässt sich auf Einzelinitiativen, in Kleingruppen und vermeidet tunlichst, weil man nicht politisch in den Radar von Trump und seinen repressiven Organen kommen will, eine nationale oder regionale Anlaufstelle zu gründen, die diese Initiativen bündelt. Also man will sozusagen etwas tun, aber gleichwohl unter dem Radar bleiben, in der Hoffnung, dadurch ein längeres politisches Überleben zu haben. Mag sein, dass man so agieren muss in der jetzigen Situation, aber man begibt sich natürlich auch der Möglichkeit, Organisationsformen mit einer höheren politischen Durchschlagskraft zu gründen. Mhm. Und das ist ja ein Indiz dafür, wie weit diese Regierung ihren Repressionsapparat bereits geschaffen hat. Es gibt ein Zitat aus der Zeit der Sklaverei. Man muss nicht alle Sklaven auspeitschen, um die Mehrheit auf der Plantage in Reihe und Glied zu halten. Und das ist das, was ICE und Trump im Moment macht. Sie greifen sich Einzelne heraus, statuieren an denen ein Exempel, in der Hoffnung, dass alle andere eingeschüchtert werden. Und diese Einschüchterung, Stichwort, wir machen keine regionalen, überregionalen Initiativen, trägt schon Früchte.
Was ich halt auch komisch finde, dass hier die Demokratische Partei aber auch nicht in der Lage ist und keine entsprechenden Kräfte mobilisieren kann, um da ein Gegengewicht. Und das wären ja jetzt alles Anlässe, um da mal wieder politisch auf Seiten der Demokraten zu punkten. Aber das findet nicht statt. Die sind ebenso paralysiert, so wie es mir jetzt scheint. Ich bin aber jetzt hier nur der auswärtige Beobachter.
Absolut, da treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Das ist ein desaströses Versagen dieser Partei. die sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange, tun absolut nichts, abgesehen von ein paar einzelnen Wortmeldungen, Senator Kelly und ein paar andere. Aber von der Führung, wenn man das überhaupt so nennen kann, dieser Partei kommt nichts. Wo ist jemand wie Barack Obama, der sein ganzes rhetorisches Genie in die Waagschale werfen könnte, ja, um eine solche Bewegung auch zu unterstützen, in Korsettstangen einzuziehen? Schweigen im Lande.
Ja, auch immer das Gefühl, dass so erstmal als Lichtgestalten präsentierte Politiker wie Mamdani in New York zum Beispiel dann plötzlich wieder verpuffen, wenn es ernst wird.
Thema mit Variationen, genau.
Ich würde gerne zum Ende der Sendung kommen und auch noch mal ein bisschen zu unserer Ausgangsfrage. Ich hatte jetzt während der Sendung auch so ein bisschen das Gefühl, desto tiefer wir auch ins Innenleben der USA schauen, desto schlimmer erscheint einem die Lage eigentlich dann noch mal und desto aussichtsloser. Deswegen würde ich gerne noch mal auf den Punkt des Völkerrechts auch zurückkommen und schauen, was wir da eigentlich auch in der Hand haben, um das Ganze vielleicht auch zu sortieren und uns auch irgendwie handlungsfähig zu fühlen. Und deswegen würde ich gerne zu Ihren zweiten Gedanken kommen. Also zuerst, Herr Safferling, was muss noch mal aus Ihrer Sicht jetzt passieren, damit eben das Völkerrecht nicht obsolet wird?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist und was wirklich möglichst rasch passieren muss, ist, dass wir hier wieder europäisch denken und europäischer denken. Wir haben in den letzten 80 Jahren in Europa auf unserem Kontinent wirklich unglaublich viel erreicht. Wir haben mit der Entwicklung dann hin zur Europäischen Union ein Friedens- und Demokratieprojekt erfolgreich ins Leben gerufen, das ja auch den Friedensnobelpreis bekommen hat und das sehr zu Recht. Und darauf können wir stolz sein. Und das sind wir zu wenig. Wir machen uns das zu wenig bewusst, was wir jetzt eben hier auch als Gegenpol, als Gegenentwurf, gesellschaftlichen Gegenentwurf entwickelt haben. Gegenentwurf jetzt zu dem, was Donald Trump und möglicherweise eben auf der anderen Seite auch Wladimir Putin hier sich so vorstellen, wie ein Staat zu organisieren ist. Und insofern ist es an uns eben auch immer wieder laut, dann die Stimme zu erheben und klar Positionen zu beziehen und die Einhaltung der Regeln zu fordern. Also das ist das, was ich mir vorstellen würde, dass wir in Europa wirklich uns schnell emanzipieren und eben uns besinnen auf unsere Stärke. Und das ist eben Demokratie, das ist Kompromiss, das ist Pluralismus, das ist Vielfalt und damit aber ein friedliches und glückliches Leben für ganz viele auf diesem Kontinent.
Herr Greiner, was sagen Sie, was muss passieren, damit das Völkerrecht in dieser neuen Weltordnung, in der eben das Recht des Stärkeren wieder postuliert wird, in einer Welt unter Trump, was muss passieren, damit das Völkerrecht bestehen bleibt?
Ich kann im Grunde genommen die Gedanken von Herrn Safferling, die er eben dargelegt hat, nur um ein, zwei Punkte ergänzen. Bei der Selbstpositionierung Europas finde ich es auch elementar, dass man sich auf seine wirtschaftlichen Stärken zurückbesinnt und auch diese in die Waagschale wirft, um das, was politisch notwendig ist, was juristisch überfällig ist, zu unterfüttern. Also solange wir, um diesen Gedanken zu präzisieren, solange wir auf der Ebene der neuen Technologien, Hightech, Informationstechnologie, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort, solange wir in diesen Fragen in einem Abhängigkeitsverhältnis von den USA verharren, also in Zukunftstechnologien, so lange werden wir auf allen anderen Ebenen, auch auf der juristischen, erpressbar sein oder aber als Quantité negligible behandelt werden, also als eine Größe, über die man sich hinwegsetzen kann, über die man sich lustig machen kann. Also dieser Weg zu einer Festigung, zu einer Stärkung des Völkerrechts führt meines Erachtens auch über den Versuch oder muss über den Versuch gehen, eine Art wirtschaftliche Unabhängigkeitserklärung von den USA zu formulieren, was ja nicht heißt, dass man alle Bande kippt, was allerdings sehr wohl heißt, dass man in eine Position der eigenen Stärke zurückfindet und darüber auch neue politische Handlungsoptionen sich erarbeitet.
Christoph Safferling, Bernd Greiner, vielen Dank für Ihre zweiten Gedanken und dass Sie dabei waren.
Ja, ich danke Ihnen.
Ja, gern geschehen, Frau Schendt.
So düster die Aussichten auch sind, das Völkerrecht gibt es noch. Man sollte sich von Trump und Co. nicht verführen lassen, es zu den Akten zu legen. Aber Europa und Deutschland müssen, wie Safferling und Greiner sagen, auch weitergehen, als das Völkerrecht nur hochzuhalten und daran zu appellieren. Sie müssen selbst souveräner werden, politisch und wirtschaftlich. Auch wenn das in diesen Zeiten vielleicht eine der schwersten Aufgaben ist. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christin Schenten und danke fürs Zuhören und Weiterdenken.